This is Rock and Roll Radio.
Oh, Johnny.
Der Spreeblick-Pod... Das ist unfassbar. Der Spreeblick-Podcast vom 1. August 2006. Ihr hört zwar meine Stimme, aber gleich kommt nur noch Holgi, denn in der Serie, in der beliebten und berüchtigten Serie Holgi ruft an, hat Holgi angerufen, nämlich Rainer. Viel Spaß.
Rainer Kresken arbeitet beim ESOC in Darmstadt. Beim European Space Operations Center ist er zuständig für die Lagekontrolle von Satelliten. Rainer ist Wissenschaftler und Entschwörungstheoretiker, der es sich zum Ziel gesetzt hat, zu erklären, warum die USA damals Ende der 60er, Anfang der 70er eben doch auf dem Mond gewesen sein müssen. Hallo Rainer.
Hallo Holger.
Warum gibt's überhaupt die Mondlandungslüge-Theorie?
Ja, die gibt es zunächst mal deswegen, weil es die Mondlandung gab. Und die Mondlandung ist eine der, finde ich, wichtigsten kulturellen Leistungen des vergangenen Jahrhunderts. Und die ganze Menschheit hat da hingeguckt. Und dann gibt es auch viele Wichtigtuer und Dummschwätzer, die sich auch davon inspirieren lassen. Deswegen gibt es die Verschwörungstheorie.
Wenn es viele Dummschwätzer gibt, gibt es auch gleichzeitig viele Dumme, die darauf reinfallen müssen, oder? Gibt es da Zahlen drüber, wie viele Leute glauben, dass die nicht da waren?
Nee, aber von den Verschwörungstheoretikern wird eine ziemlich hohe Zahl kolportiert. Aber auch die ist eine Lüge. Also die Zahl der Leute, die das tatsächlich glauben, ist relativ gering, so unter 10% oder sowas von den Befragten. Da gab es mal eine wissenschaftliche Untersuchung zu dieser Frage vom Gallup-Institut und die haben das in einer ziemlich geringen Zahl taxierend.
Warum machst du überhaupt die Mühe der Entschwörung?
Also für mich war die Mondlandung ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Ich war damals zarte 7 Jahre alt, noch nicht ganz, als in dieser Julinacht 1969 da die Mondlandung über den Fernseher flimmerte. Und meine Eltern waren zum Glück so gut und haben mich davor gesetzt und mir ist wirklich die Kinder darunter gefallen. Ich war schwerstens beeindruckt und das hat überhaupt mein Interesse an Wissenschaft und Raumfahrt und Astronomie und so geweckt. Und ich glaube nicht, dass ich jemals Raumfahrttechnik studiert hätte, wenn ich das nicht gesehen hätte seinerzeit.
Was war so das absurdeste Argument, das du bisher gehört hast?
Ja, also da gibt es ziemlich dumme Argumente dafür. Das Dümmste, also diese Sache mit den Schatten, das ist schon ziemlich dumm, muss man sagen.
Das mit den Schatten, wir kommen später noch darauf zurück. Ich habe nämlich mal so aus dem Internet, insbesondere aus der Wikipedia, wo das alles sehr, sehr hübsch dokumentiert ist, so gängige Argumente zusammengetragen und zusammengeschrieben und dachte mir, ich sag dir die mal und du sagst mir, was du davon hältst, beziehungsweise wie das Gegenargument dazu lautet. Es sind keine Sterne am Himmel zu sehen auf den Fotos und den Filmen.
Ja, um das rauszufinden, warum, muss man sich einfach mal in einer sternklaren Nacht auf einen hell beleuchteten Parkplatz begeben und dann schaut man hoch und stellt fest, dass man keine Sterne sieht. Das liegt daran, weil das Auge dann durch die hellen Scheinwerfer in der Gegend da entsprechend auf hell gestellt ist, in hellen Modus gestellt ist und deswegen kann es die relativ schwachen Sterne am Himmel nicht sehen. Und das gleiche ist auch bei Kameras der Fall. Man kann nicht gleichzeitig den ultrahell beleuchteten Mondboden richtig belichten und gleichzeitig mit einer kurzen Belichtung die schwachen Sterne fotografieren. Das geht einfach nicht. Das kann man auch selber ausprobieren. Man nimmt eine ganz normale Spiegelreflexkamera mit Belichtungsmesser und stellt die Belichtung so ein, dass an einem hellen Sommertag haben wir ja jetzt zum Glück richtig belichtet. Mit dieser Kameraeinstellung fotografiert man dann mal einen klaren Sternenhimmel und man wird sehen, da ist nicht ein einziger Stern drauf. Das geht einfach nicht.
Wo wir bei belichtet sind, die Schatten, sagtest du eben, das ist eines der dümmsten Argumente. Das heißt, die Schatten auf der Mondoberfläche, die laufen nicht parallel. Und das müssten sie ja eigentlich, weil ja nur die Sonne aus einer Richtung strahlt.
Nee, das sollten sie eben nicht. Also sagen wir so, die Schatten sind tatsächlich parallel in Wirklichkeit, aber sie können nicht auf Fotos parallel erscheinen. Da gibt es so einen Effekt, den kann man auch mal bei der Wikipedia nachschauen, der heißt Fluchtpunktperspektive und der besagt, dass Linien, die in Wirklichkeit im dreidimensionalen Raum parallel sind, in einer schrägen Perspektive auf einen Punkt zuzulaufen scheinen, sich dort zu schneiden scheinen. Diesen Effekt nennt man Fluchtpunktperspektive, der ist seit gut 700 Jahren bekannt und das kann irgendwie nicht mehr als Argument gelten, dass, dass diese Linien auf den Fotos nicht parallel sind. Man kann das vielleicht ausprobieren, man kann sich mal eine gerade Eisenbahnschiene anschauen, ein Eisenbahnschienenstück, und da sind die beiden, die rechte und die linke Schiene, ja auch sowas von parallel. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass sie in einem Punkt zusammenzulaufen scheinen. Das ist genau der gleiche Effekt.
Ja, aber die Linien, ne? Jetzt kommst du, jetzt habe ich dich. Da sind nämlich so Fadenkreuze auf diesen Kameras gewesen. Also sie haben so Fadenkreuze auf den Fotos und die sind teilweise hinter Steinen verschwunden.
Mhm. Ja.
Das heißt ja, dass da nachträglich irgendwie, ne?
Ja, kleine Erklärung, diese Linien befanden sich tatsächlich in der Kamera, unmittelbar vor der Filmebene. Und die waren dazu da, um Winkelmessungen auf den später vorliegenden Fotos zu ermöglichen. Und die scheinen auf manchen Fotos tatsächlich hinter Gegenständen zu verschwinden. Wenn man sich diese Gegenstände aber mal anschaut, sind das immer nur extrem helle Gegenstände, meistens weiße Gegenstände, meistens irgendwelche weißen Ausrüstungsgegenstände der Astronauten. Und diese Aufnahmen sind an dieser Stelle überbelichtet und deswegen können so dünne schwarze Linien da praktisch nicht standhalten und werden dann von dem Hintergrund weiß überbelichtet. Deswegen verschwinden die.
Und was ist mit den Buchstaben, die dann auf den Steinen stehen?
Haha, es gibt eine berühmte Aufnahme, da liegt im Vordergrund ein Stein und darauf ist was aussieht wie ein C. Da sagen die Verschwörungstheoretiker, das sei ein Stück oder sei eine Bezeichnung für eine Requisite. Dieser Stein sei eine Requisite. Mhm. Gegenfrage, hat mal jemand irgendwie einen Hollywood-Film gesehen, auf dem irgendwie so ein Gegenstand oder ein Stein mit einem Buchstaben drauf rumliegt? Ich noch nicht. Also und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass das in Wirklichkeit ein kleines Staubkörnchen ist, das da beim Kopieren des Negativs mit belichtet worden ist. Auf der Originalaufnahme, auf der Originalversion, auf der ersten Generation dieses Fotos ist dieses C nicht vorhanden. Also daraus kann man schon sehen, dass das irgendwie ein Artefakt sein muss, der nachher entstanden ist.
Sind auf den Originalversionen der Fotos eigentlich diese Fadenkreuze noch komplett? Weil das ist ja sicherlich auch ein Problem, wenn die ein Abzug vom Abzug gemacht wird, dann verschwindet das wahrscheinlich immer mehr, oder?
Nee, diesen Effekt sieht man auch auf der allerersten Generation der Fotos. Das ist also ein tatsächlicher fotografischer Effekt, den man auch problemlos auf der Erde nachvollziehen kann. Das kann man leicht im Experiment machen. Man man nimmt sich ein weißes Blatt Papier und macht da drauf mit einem spitzen oder mit einem sehr dünnen Tuschestift eine feine Linie und fotografiert das bei bestimmten immer zunehmenden Belichtungszeiten. Da wird man sehen, dass ab einer bestimmten Belichtung diese Linie einfach verschwindet. Und diesen Effekt kann man problemlos auf der Erde nachvollziehen.
Ja, auf der Erde, aber auf dem Mond, da ist es nämlich entweder so extrem heiß oder so extrem kalt, dass so Kameras sowieso gar nicht funktionieren würden.
Ja, sagen die Verschwörungstheorien.
Und Batterien auch nicht.
Alles Lüge, Holger, glaub mir. es gibt auf dem Mond extreme Temperaturen. Wenn die Sonne genau von oben drauf scheint, werden auf der Mondoberfläche Temperaturen so von 120 bis 130 Grad Celsius erreicht. Und auf der Nachtseite werden Temperaturen, lass mich nicht lügen, so größenordnungsmäßig minus 100 Grad erreicht. Die Leute haben recht, diese extremen Temperaturen könnten einige Materialien nicht überleben und das würde wirkliche technische Probleme machen. Aber man kann diese Probleme leicht umgehen, indem man eigentlich einfach den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt für die Landung auswählt. Die Mondlandungen haben nur dort stattgefunden, wo die Sonne gerade aufgegangen war und so 10 bis 20 Grad über dem Horizont stand. Da hat der Mondboden tatsächlich eine sehr angenehme Temperatur von 30 Grad Celsius und das ist natürlich kein technisches Problem. Ansonsten kann man Probleme durch Überhitzung vermeiden, indem man einfach weiße Kleidung trägt und die Astronauten haben weiße Schutzanzüge angehabt. Diesen Effekt macht man sich auch im Süden zunutze, wenn man irgendwelche Häuser weiß kalkt, um die Aufhitzung durch die Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Das sieht man in Afrika und in Griechenland, in Spanien, in den weißen Dörfern. Das ist ein alter technischer Trick, der auch für die Mondlandung genutzt worden ist.
Und was ist mit der Strahlung? Also da ist ja auch dann irgendwie kein Magnetfeld um den Mond drumherum und das schädigt dann ja den Film und den Astronauten ja so, die müssen ja alle Krebs haben.
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Astronauten da auf der Mondoberfläche eine höhere Strahlungsdosis mitbekommen haben, als die man hier typischerweise auf der Erde mitkriegt. Und die haben auch für kurze Zeit noch eine etwas höhere Dosis mitbekommen, als die nämlich durch die sogenannten Van Allen Belts der Erde geflogen sind. Das sind Gürtel, die die Erde umgeben, in denen die Strahlung durch eingefangene kosmische Teilchen noch deutlich erhöht ist. Aber dazu muss man ein paar Sachen in Bezug setzen. Zunächst mal, was ein Mensch überhaupt vertragen kann an Gesamtstrahlungsdosis, die Strahlung, die in den bestimmten Gebieten herrscht und die Aufhalt und den und die Aufenthaltsdauer in diesen Gebieten. Und wenn man das mal untersucht mit Daten, die frei verfügbar sind, wird man feststellen, dass keine Flugphase wirklich ein Problem war in der Hinsicht. Die Leute haben mehr Strahlung mitgekriegt als üblich, aber das ist bei Vielfliegern und Piloten auch nicht anders. Die sind auch, bewegen sich auch ständig in den Höhen von 10.000 Kilometern oder so und kriegen da auch leicht erhöhte Strahlungsdosen mit, über viel längere Zeiträume akkumuliert als die Astronauten, und die sterben auch nicht laufend an Krebs.
Aber da ist Wind, und die US-Flagge auf dem Mond, die weht nämlich auch im Wind. Und auf dem Mond ist nämlich gar kein Wind.
Auf einigen Fotos sieht es tatsächlich so aus, als würde die Fahne im Wind flattern. Das kommt aber daher, weil die Astronauten oder weil die Planer nicht wollten, dass die amerikanische Flagge da so lustlos am Flaggenmast rumhängt. Deswegen haben die halt so eine Querstrebe eingebaut. Und die Astronauten, die ja auch Ästheten waren, haben die Flagge da so ein bisschen locker drauf aufgezogen, um halt genau diesen Effekt zu erreichen. Nicht, dass es so aussieht, dass die ein bisschen rumflattert. Aber wenn man sich Filme anschaut, die ja reichlich vorliegen von der Mondoberfläche, da sieht man, dass diese Fahne einfach bewegungslos so verharrt.
Und wenn man sich die Mondoberfläche anguckt, die ist ja voller Staub. In den Staub hätte dann aber das Triebwerk von der Landefähre doch einen Krater reinmachen müssen beim Landen.
Hätte es nicht. Es hat einen kleinen Krater erzeugt, aber es ging nicht wirklich tief rein. Das hat verschiedene Gründe. Zunächst mal wird der Mondboden ziemlich unmittelbar unter der Oberfläche extrem hart. Das kommt daher, weil diese Mondstaubpartikelchen praktisch Jahrmillionen lang da aneinander liegen und zusammenwappen können. Ab und zu gibt es so ein kleines Mondbeben, und das sorgt halt dafür, dass diese Mondstaubschichten extrem verdichten und steinhart werden. Das hat den Astronauten auch große Probleme bereitet, zum Beispiel beim Eindrücken der Mondfahne. Man sieht, dass die ziemlich heftig arbeiten mussten, um die überhaupt in den Mondboden zu drücken. Und in diesem harten Untergrund konnte das Triebwerk auch keinen großen Krater machen. Ein anderer Grund liegt darin, wie sich ein Raketentriebwerk im Vakuum verhält. Auf der Erde sieht man, dass ein Raketenstrahl beim Start ziemlich parallel ist, aber wenn das im Vakuum passiert, dann weitet er sich sofort auf und bläst in einem richtig großen Kegel mit einem großen Öffnungswinkel. Und deswegen brennt er nicht sofort nach unten, sondern verteilt sich so im weiten Winkel und bläst dann einen flachen Krater aus. Und diesen flachen Krater sieht man auch deutlich auf den Fotos, die Astronauten da gemacht haben.
Ist dieses Verhalten des Triebwerksstrahls im Vakuum auch ein Grund dafür, dass wir beim Abheben der Landefähre keine Stichflamme haben?
Nee, das ist eine Folge der chemischen Zusammensetzung der Raketentriebwerke dieser Aufstiegsstufe. Man hat ja neulich beim Shuttle-Start gesehen, dass einige Triebwerke sehr wohl einen hellleuchtenden Strahl erzeugen, aber andere haben halt chemische Komponenten, die keine helle Flamme erzeugen. Und so eine chemische Zusammensetzung hatte halt das Triebwerk oder die Treibgase der Aufstiegsstufe. Da hat es nirgendwo einen hellen Lichtstrahl gegeben, und das kann man auch bei anderen Raketen beobachten, dass das so ist.
Nochmal zur Schwerkraft auf dem Mond. Also alles wiegt nur ein Sechstel. Dann müssten die Astronauten doch sechsmal so hoch hüpfen können wie hier auf der Erde. Das tun sie aber nicht, wenn sie hüpfen.
Aha. Man so als grobe Abschätzung könnte man tatsächlich sagen, dass die Astronauten 5 bis 6 Mal so hoch springen könnten wie auf der Erde. Aber die hatten ja zunächst mal eine ziemlich schwere Ausrüstung. Die ganzen Anzüge und Tornister, die dabei hatten, haben über 100 Kilogramm gewogen. Also zusätzlich zum Gewicht des Astronauten. Und zum anderen waren diese Anzüge ja luftig und waren durch den Innendruck versteift. Man kennt das von einem Ballon, den man aufbläst. Der wird auch steif, wenn man ihn fest aufbläst. Und ich möchte mal jemanden sehen, der so eine 100 plus Kilogramm schwere Ausrüstung trägt und dann noch in einem sehr steifen Anzug steckt. Wie hoch springt er dann auf der Erde? Also ich glaube nicht sehr viel höher als 10 Zentimeter. Und auf einigen Fotos kann man tatsächlich sehen, wie die Astronauten so etwa 1 Meter in die Höhe springen oder 80 Zentimeter. Und das passt ganz gut zusammen eigentlich.
Es gibt ein Foto, da spiegeln sich in der Sonnenbrillenblende von dem Helm von dem einen Astronauten zwei andere Astronauten. Das geht nicht. So viele waren da nie.
Das geht auch nicht. Und dieses Foto ist handgemacht von einem englischen Journalisten namens David Harland. Der hat das persönlich so gebastelt. Das ist eine Photoshop-Arbeit und da hat er viel Spaß dran gehabt. Und dieser David Harland ist auch ein sehr begeisterter Apollo-Historiker und der freut sich ein bisschen daran, dass die Verschwörungstheoretiker seinen handgefälschten Beweis nehmen und das erleichtert es ihm, diese Leute dann auch bloßzustellen damit.
Die Computer, die damals zum Einsatz gekommen sind, das war 1969, damals waren Computer gerade mal so leistungsfähig, die konnten ein bisschen doof addieren und das war es auch schon. Wie sollen die bitteschön sowas gesteuert haben, so eine Mondlandung?
Ja, man kann überraschende Dinge mit ziemlich wenig Computerleistung machen. Also die Steuerung der Raketenstrahls zum Beispiel wurde von einem kleinen Rechner gemacht, aber dazu braucht man so wenig Rechnerleistung, dass das schon 1945 und 1944 möglich war. Die V2 hatte auch eine kleine elektronische Steuerung ihrer Düse und die hat genauso funktioniert. Da braucht man nämlich einen Kreisel, der die Richtung der Rakete feststellt und dann bei irgendwelchen Kursabweichungen den Raketenstrahl entsprechend umlenkt. Genau nach dem gleichen Prinzip arbeitete auch die Mondlandefähre. Und wie gesagt, die Entwickler der V2 haben das schon mit ein bisschen Elektronik hingekriegt und die Apollo-Landefähren haben auch nicht mehr gebraucht. Für Navigationsaufgaben waren theoretisch gar keine Computer nötig. Da haben nämlich die Astronauten an Bord die Messungen gemacht, übrigens mit Sextanten, wie das in der christlichen Seefahrt auch üblich war. Also die haben die Positionen anhand von irgendwelchen Sternmessungen gemacht, die Daten dann zur Erde gefunkt, die haben einfach die Messungen dann vorgelesen und dann wurden die tatsächlich teilweise ziemlich rechenaufwendigen Berechnungen da am Boden gemacht mit für die damalige Zeit großen Rechnern.
Und dann zurückgesendet?
Genau. Die Ergebnisse wurden auch wieder per Sprechfunk hochgeschickt und dann danach konnten dann die Astronauten entsprechende Kursänderungen veranlassen, wenn das nötig war.
Das waren jetzt alles so Entkräftungen der Moon-Hoaxer, also der Verschwörungstheoretiker. Gibt es irgendwelche Hinweise, einfach Argumente dafür, also dass sie da oben gewesen sein müssen?
Ja, zunächst mal haben die Astronauten Laserreflektoren auf den Mond gestellt.
Na gut, das kann ich auch mit Sonden machen.
Das ist richtig, aber das ist sicherlich ein Hinweis dafür, dass es echt ist. Nämlich genau an den Stellen, die NASA angibt, sieht man das Signal heutzutage noch dieser Laserreflektoren, wenn man dort mit einem Laser hinstrahlt. Eine andere Sache, die ich sehr viel wesentlicher finde, ist das Schweigen der Russen. Die ganze Apollo-Veranstaltung, die ganzen Apollo-Missionen waren ja keine in erster Linie wissenschaftlichen Unternehmungen, sondern wie der Astronaut Frank Borman das gesagt hat, die waren eine Schlacht im Kalten Krieg, um die Russen halt als vor der Weltöffentlichkeit als technologisch zweitklassig darzustellen. Und das war in der Hinsicht ein voller Erfolg. Die ganze Menschheit hat die Russen als zweitklassig bzw. die Amerikaner als technisch überlegen gesehen nach der Apollo-Mondlandung. Und wenn das gefälscht gewesen wäre, dann hätten die Russen das sicherlich mitgekriegt. Die Russen haben ein so ausgeklügeltes und so aufwendiges Spionagenetz gehabt in den USA seinerzeit. Die hätten da sicherlich Tipps gekriegt oder selber sofort was rausgefunden. Und die hätten sich da ein Fest draus gemacht, das an die allergrößte Glocke zu hängen, dass der Klassenfeind ein Lügner und Aufschneider ist. Das hätten die sich nicht nehmen lassen. Aber es ist nie was gekommen. Und auch heutzutage nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist ganz klar, dass es dann niemals irgendwelche Erkenntnisse in dieser Hinsicht gegeben hat. Also das halte ich wirklich nicht für plausibel, dass die Russen das nicht mitgekriegt hätten, wenn es eine Verschwörung gegeben hätte.
Die Spiegel stehen auf dem Mond, das wäre notfalls noch mit Sonnen hinzukriegen, also die Plausibilität mit den Russen leuchtet mir ein. Auf welche Weise wären die Mondlandungen denn endgültig beweisbar? Hubble drauf richten, einfach mal Hubble umdrehen, auf den Mond gucken lassen, dann müsste ja der ganze Krempel noch rumliegen.
2008 wird eine Raumsonde zum Mond fliegen, die eine sehr hohe fotografische Auflösung hat und die wird die Artefakte da auf dem Mond sicherlich fotografieren. Die wird sicherlich die Mondlandefähren zeigen. Und was werden die Verschwörer dann sagen? Ja, das ist ja diese Fotos kann man ja auch fälschen. Da sind ja auch wieder die Amerikaner mit im Spiel und die die würden das nicht als Beweis anerkennen. Genauso das Hubble Space Teleskop, das wird ja auch von der NASA betrieben. Und wenn das Teleskop das könnte, in Klammern, es kann es nicht, dann und es, man könnte auf Hubble-Fotos diese Überreste sehen, dann kann man das, wenn man möchte, auch dann wieder als Fälschung der NASA bezeichnen.
Aber warum kann Hubble das nicht? Zu weit weg dürfte der Mond ja nicht sein.
Nee, also ja, der Mond ist so weit weg, der ist 380.000 Kilometer. Aber wenn man mal mit den Gesetzen der Optik nachrechnet, wie groß die Auflösungsfähigkeit des Teleskops auf dem Mond ist, dann stellt man fest, dass das ungefähr 50 bis 60 Meter sind, die das Teleskop da auflösen kann. Das ist bei weitem nicht ausreichend, um die Überreste da zu zeigen.
Du hältst Vorträge zum Thema Mondlandungsentschwörung. Wirst du da angefeindet? Wie reagieren da die Leute?
Also unterschiedlich. Die meisten Leute sind verblüfft, wenn ich denen zeige, wie plump da diese Filmaufnahmen zum Beispiel gefälscht sind und wie plump die Argumente der Verschwörer sind. Es gibt natürlich Leute, die das auch nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dann immer noch Mosern und mich als NASA-Agenten bezeichnen. Das hat alles schon gegeben. Ja. Die sagen ja auch, ich als Raumfahrtingenieur muss ja mit der NASA unter einer Decke stecken. Von daher hören die auch erst gar nicht zu, dann was ich da sage.
Na, aber immerhin kommen sie vorbei, ne?
Das ist richtig, ja. In meinen Vorträgen zeige ich Filmberichte, die Verschwörungstheoretiker da gebracht haben. Da sind in den letzten paar Jahren welche im Fernsehen gekommen und da werden die auch so Filmausschnitte halt als Beweis für irgendwelche Fälschungen gebracht. Die stelle ich da vor und ich zeige auch, welche Bedeutung die in Wirklichkeit haben und wie man die physikalisch erklären kann, die Effekte, die da zu sehen sind. Du hast ja eben schon ein paar angesprochen.
Gibt es irgendeine Verschwörungstheorie, an die du glaubst? Also, oder wo du zumindest ein bisschen ins Wanken gerätst?
Nee, eigentlich nicht. Da hat man mich mal nicht wirklich überzeugen können. Also, es gibt einige Verschwörungstheorien, die ich ganz unterhaltsam finde. Also die Mondverschwörungstheorie, über die wir gesprochen haben, hat ganz unterhaltsame Aspekte. Also und da kann man schöne Vorträge ausmachen. Aber zum Beispiel die Verschwörungstheorien um den 11. September, die finde ich eigentlich ziemlich widerlich. Da wird also mit dem Tod von ein paar tausend Menschen da Schabernack getrieben. Das finde ich dann ziemlich abstoßend, muss ich sagen.
Vielen Dank, Rainer.
Bitte sehr, Holger.
I live by the river.